Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und ich starte auch heute wieder gerne mit Ihnen in diesen Tag. Es ist Donnerstag, der 9. Juli. Die Bürger erleben die Bundeskanzlerin im Spätherbst ihrer Kanzlerschaft in einer ungewohnten Rolle. Der als leidenschaftliche Europäerin. Und um diese Rolle glaubhaft zu machen, verwies Angela Merkel bei ihrer Rede gestern im Europäischen Parlament sogar auf private Vorlieben.
Ich bin Musikliebhaberin.
Angela Merkel pflegt ein besonderes Verhältnis zu Ludwig van Beethoven, dem Komponisten der Europahymne.
Mich erfüllt diese 9. Sinfonie immer noch und immer wieder neu. Bei jedem Hören entdecke ich etwas anderes in der Musik, das mich trifft und beeindruckt. So wie Europa auch.
15 Jahre nach ihrer ersten Grundsatzrede zu Europa zeigte die Kanzlerin zum Start der deutschen Ratspräsidentschaft das, was Emmanuel Macron im Überschwang zelebriert: Inbrunst. Mit Leidenschaft und sprachlicher Lust legte Merkel im Parlament ein Plädoyer für ein Europa der Freiheit und der Werte ab. Und für ein Europa der Empathie.
Europa wird nur gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, wenn wir bereit sind, bei allen Differenzen gemeinsame Lösungen zu finden. Wenn wir bereit sind, die Welt auch mit den Augen des anderen zu betrachten.
Ihre proeuropäische Linie erarbeitete sich Merkel, so wie sie es auch auf anderen politischen Feldern gerne tut. Tastend, vorsichtig, stets die Anspruchsgrundlage suchend, wie Juristen sagen würden. Man muss das verstehen. Die Physikerin aus der DDR startete ihre Kanzlerschaft in der Hochphase des Euroskeptizismus. Mitten in mühseligen, langwierigen Debatten um Verträge und Verfassungen. Viele Projekte, kein Pathos. In der Staatsschuldenkrise hielt sie die Hand auf der Kasse, sprach von Strukturreform und Wettbewerbsfähigkeit. Griechenlands Premier Alexis Tsipras weiß, wovon ich rede.
Die Vorstellungen, die Griechenland hat, können natürlich von mir jetzt hier nicht dargestellt werden. Ich sage nur, wir möchten, dass Griechenland wirtschaftlich stark ist. Wir möchten, dass Griechenland Wachstum hat und dass dazu Strukturreformen notwendig sind, dass dazu ein solider Haushalt notwendig ist, dass dazu eine funktionierende Verwaltung notwendig ist.
Doch jetzt, in der Corona-Krise, geht es um das Wohlstandsmodell der gesamten Europäischen Union. Es geht um die Existenz. Erst recht, weil die USA und China auf Old Europe gar keine Rücksicht mehr nehmen. Und natürlich, da dürfen wir uns von der unprätentiösen Art Merkels nicht blenden lassen. Jetzt geht es auch um den Eintrag in die Geschichtsbücher. Und da soll nicht nur die Kanzlerin der Krisen drinstehen, sondern auch Mrs. Europa.
Und so lassen Sie mich heute enden mit dem Wunsch, dass die Botschaft dieser Musik, die Idee der Brüderlichkeit und Eintracht, uns leitet in Europa. Herzlichen Dank.
Unsere weiteren Themen heute. Die CDU will die Frauenquote. Aber wie halten es die Unionsfrauen eigentlich damit? Wir haben in der Republik einen Rundruf gestartet und unter anderem mit der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth gesprochen.
Nichts gibt es umsonst, es muss erkämpft werden, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und wenn wir ohne Quote so weit gekommen wären wie andere mit Quote, dann bräuchten wir sie nicht.
Außerdem, unsere New Yorker Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt, warum sich der Dow Jones von Corona gar nicht beeindrucken lässt. Wir wundern uns über drastische Konjunkturmaßnahmen in Dresden und wir machen für Armin Laschet einen neuen politischen Gegner aus, die AKO, die außerkarnevalistische Opposition. Die CDU ist gerade 75 Jahre alt geworden und ausgerechnet in dem Alter wartet sie mit jugendlich, ja geradezu revolutionären Umtrieben auf. die Partei des Bewahrens und der Tradition und auch einer gewissen Grundskepsis gegenüber Veränderung, wagt etwas Undenkbares. Eine CDU-Reformkommission hat nun vorgeschlagen, ab 2025 eine verbindliche Frauenquote von 50% für Vorstandsämter einzuführen. Parität. Der Grund? Frauen sind in der CDU eher selten anzutreffen. Nur ein Viertel der Mitglieder ist weiblich. Die Frauenquote soll das nun ändern. Wie denken diejenigen darüber, die damit gestärkt werden sollen? Wir haben 5 einflussreiche und kluge Frauen aus CDU und CSU angerufen. Ina Scharrenbach zum Beispiel. Sie ist Vorsitzende der NRW-Frauenunion und Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Sie sagt:
Naja, ohne Frauen ist Politik nur die Hälfte wert. Und insofern der Vorschlag, der sich jetzt an den Bundesparteitag richtet, ein sehr, sehr wichtiger Schritt in diese Richtung.
Im Dezember beim Parteitag soll über den Beschluss zur Frauenquote abgestimmt werden. Ina Scharrenbach ist durchaus zuversichtlich.
Es ist natürlich jetzt die Diskussion eröffnet, die auch in, denke ich, allen Kreisverbänden der CDU in der Bundesrepublik geführt wird. Und hoffe aber, dass die Kreisverbände das entsprechend auch mittragen, weil es eine Stufenleiter ist, die wir verabredet haben, die letztendlich dann nach oben führt. Ich glaube, wir sollten nicht nur über mehr Frauen in Verantwortung reden, sondern auch mehr Verantwortung den Frauen geben.
Und wir haben bei Annette Schawan durchgeklingelt. Sie ist seit fast 50 Jahren in der CDU und eine Freundin der Kanzlerin. Sie war Bundesbildungs- und Forschungsministerin und deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Sie verweist auf die fehlende Alltagstauglichkeit und Partizipationsfähigkeit der CDU.
Dieser Volkspartei geht es so wie mancher Institution gerade. Sie ist mit ihrer Parteiarbeit auf allen Ebenen nicht alltagstauglich. Und das gilt vor allem für Frauen, die in der Regel Familie und Beruf miteinander verbinden, anders als die meisten Männer. Und wenn sie sich nun also zusätzlich noch irgendwo engagieren sollen, dann muss das verbunden werden können und dann muss das ein Verein sein, eine Partei sein, die wirklich partizipativ wirkt.
Und ich habe Sie gefragt, ist das nun der letzte Linksschwenk in der Ära Merkel?
Das ist kein Linksschwenk, das ist eine Frage der Vernunft und des Ankommens in der Wirklichkeit. Ansonsten würde diese 25%-Marke nicht überschritten werden in Zukunft. Ja, ich bin davon überzeugt, wir würden, was den Anteil von Frauen angeht, deutlich weiter runterkommen.
Aber nicht alle Frauen in der Union sind auch für die Frauenquote. Katrin Albsteiger zum Beispiel. Sie ist eine der großen Nachwuchshoffnungen in der CSU. Mit 36 Jahren bereits Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm und ein kritischer Kopf. Sie hält gar nichts von Vorgaben für die Besetzung von Posten.
In der Partei ist es anders als in Unternehmen, zumindest was den Aufbau des Führungspersonals betrifft. Und zwar wird bei uns Führungspersonal über Jahre hinweg durch einen demokratischen Prozess ausgebildet und ernannt. Eben durch eine Wahl anstatt durch eine reine Ernennung durch eine einzelne Person. In Unternehmen ist das eine andere Nummer. Da gibt es einen Chef, da gibt es Bewertungskriterien, die möglichst objektiv sind und dadurch kann man eine Stufe nach der anderen erklimmen. Aber in der Partei ist der Prozess ein etwas sensiblerer, einer, bei dem jeder eine Stimme hat und in einer Wahl zum Ortsvorstand, zum Kreisvorstand bis hin zum Parteivorstand wird das Führungspersonal rekrutiert. In dem Zusammenhang kann man aus meiner Sicht relativ schwierig Personen vorschreiben, wen sie in welche Position zu wählen haben. Und zwar völlig gleich, ob das Frauen sind oder ob das bestimmte Konfessionen sind, ob das ein bestimmtes Alter ist oder sonstige Kriterien, die man hier an der Stelle noch mit einer Quote belegen könnte. Aus meiner Sicht führt sich dann die Wahl ad absurdum.
Katrin Albsteiger ist der Meinung, dass die Antwort auf den Männerüberschuss der Union eine andere Kultur in der Partei sein muss. Die Union müsse attraktiver werden für Frauen und das muss bei den Lebenssituationen anfangen.
Frauen sind etwas anders zu bekommen als Männer. Die Wahrheit ist, dass Frauen nach wie vor diejenigen sind, die in einem Spannungsverhältnis leben zwischen Herausforderungen im Berufsalltag, den Herausforderungen im Familienalltag, den Herausforderungen, die sie bieten müssen im Zusammenhang einer Partnerin oder Ehefrau Und dieses Zusammenspiel führt häufig dazu, dass sie sich nicht auch noch politisch in eine Diskussion und in einen Wettbewerb begeben möchten, der dann damit zusammenhängt oder dadurch erschwert wird, dass sie für Familienbetreuung, für Kinderbetreuung sorgen müssen oder sich auch noch beruflich irgendwelche Zeiten rausschneiden müssen, die wirklich sehr hart erarbeitet sind. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass wir noch viel mehr tun müssen für die Vereinbarkeit zwischen Familie, Beruf und Politik.
Und wir haben in der Parteispitze angerufen. Silvia Breher aus Niedersachsen ist stellvertretende Vorsitzende der CDU. Sie ist für die Frauenquote, aber sie sagt auch, dass dies nur ein Teil einer größeren Reform sein kann.
Es ist nicht die Quote allein. Es ist die Quote im Kontext mit den anderen Maßnahmen, die da auch drin stecken. Also die Partei moderner und einfach familien- und frauenfreundlicher zu machen. Das im Kontext wird bewirken, dass sich alle gemeinsam bemühen, mehr Frauen in die Partei zu bekommen und uns gemeinsam nach vorne bringen. Das ist aber nicht die Quote alleine.
An die Männer, die gegen diese Frauenquote wettern, hat Silvia Breher eine kleine Botschaft mitgebracht.
Naja, also ich kann es ja ein Stück weit verstehen. Ich wünsche mir aber, dass alle, die jetzt so gleich 50% Quote und dann nur schreien Ablehnung, die sollen tatsächlich erstmal ins Detail gucken und so diese typische Abwehrhaltung, Abwehrschlacht, nein, will ich nicht, das abzulegen und wirklich mal aus dieser Komfortzone rauszukommen und zu gucken, die Quote können wir erfüllen, wenn wir es wollen. Natürlich gibt es Kreisverbände, ich habe da gestern auch mit Einzelnen drüber gesprochen, die sind nicht so groß wie bei mir im Landkreis Cloppenburg, die sind halt vielleicht nur ein Zehntel so groß. Da wird es schwierig. Je kleiner die Einheit, desto schwieriger wird es. Aber wir sprechen hier nicht vom Ortsverband, wir sprechen von Kreisverbandsebene an, nach oben. Und da wird man diesen Konsens tragen können.
Und wir haben mit Professor Rita Süßmuth gesprochen. In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war sie unter Helmut Kohl Familienministerin. Sie war 10 Jahre Präsidentin des Deutschen Bundestags, 15 Jahre Vorsitzende der Frauenunion. Und das ist ihre Reaktion auf die Frauenquote. Frau Süßmuth, bitteschön.
Überrascht, weil ich damit nicht mehr gerechnet habe. Nichts gibt es umsonst, es muss erkämpft werden, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und wenn wir ohne Quote so weit gekommen wären wie andere mit Quote, dann bräuchten wir sie nicht. Aber es hat sich gezeigt, dass wir sie dringend brauchen, um sie dann auch wieder überwinden zu können durch eine paritätische Ausrichtung. Denn die 50% sind eine paritätische Ausrichtung, gleicher Anteil für Frauen und Männer, gemeinsam die Aufgaben, die jetzt, heute und morgen anstehen, packen und auch unserer Bürgerschaft zu zeigen, das schaffen wir gut gemeinsam.
Man spürt, sie hat gemischte Gefühle bei dem Thema. Sie freut sich, dass die Quote kommt, aber sie findet es auch schade, dass es überhaupt notwendig war.
Schade, ich habe nie begonnen als Quotenfavoritin, sondern habe gedacht, das kann man ohne Quoten schaffen. Aber die Erfahrung hat mich gelehrt, ohne Quoten wären wir noch weiter zurückgefallen, als wir es jetzt sind schon, weil wir nur ein Quorum haben. Und insofern muss ich sagen, ist das eine ambivalente Stimmung. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, das hätten wir auch geschafft ohne.
Ist damit auch die Ära von Angela Merkel als innerparteiliche Reformerin zu einem versöhnlichen Abschluss gekommen, Frau Süßmuth?
Vielleicht in Teilen der Partei nicht, aber in der Bevölkerung findet diese Frage einen ganz anderen Resonanzboden, wie auch ihre jüngsten Engagements in der Europafrage. Und sie hat in der Tat die Partei modernisiert, wie das auch damals in der Ära Kohl an Heiner Geißler mit großem Engagement gemacht hat.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Einen schönen guten Morgen nach New York an unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Hallo Sophie.
Hi Michael.
Die USA melden unglaubliche 60.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Trumps Chef-Virologe Anthony Fauci hat sofortiges Handeln verlangt. Aber der Dow Jones, Sophie, der zeigt sich offenbar davon komplett unbeeindruckt. Zum Handelsauftakt gab es gestern ein kleines Plus.
Ja, und das ist auch im Laufe des Tages so geblieben. Und es folgten dann sogar noch weitere Rekordwerte für den Nasdaq Composite zum Beispiel. Das ist der Tech-Index. Und für Apple und Amazon gab es auch neue Rekordstände. Und mal ganz ehrlich, Michael, Montag ging es nach unten wegen Sorgen rund um den Virusausbruch. Und natürlich hat sich seitdem nichts fundamental verändert. Die Wirtschaft ist in einer sehr schwierigen Lage, aber der Aktienmarkt bildet diese Lage einfach nicht mehr richtig ab. Wir haben das nach der ersten Berichtssaison dieses Jahr schon gesehen. Da gab es jede Menge an schlechten Daten von Unternehmen und die Aktien sind natürlich trotzdem geklettert. Und das wird in der aktuellen Berichtssaison wahrscheinlich nicht anders. Ich kann deinen Kopf kratzen hören, Michael. Ich habe deswegen Mark Ostwald in London angerufen. Der ist da globaler Investmentstratege bei ADM Investor Services.
But that's purely just pure weight of money. The Fed balance sheet's now 7 trillion. There are plenty of people speculating it might get to 10 trillion.
Es sind einfach die Anleger, die die ökonomische Wahrheit ignorieren auch und sich stattdessen auf die Intervention von Notenbanken und Regierungen verlassen.
Aber es gibt ja wohl doch auch eine kleine Unsicherheit im Markt. Wenn man sich zum Beispiel den Goldpreis anschaut, der gestern wieder einen neuen Höchststand erreicht hat. Gold ist doch der klassische sichere Hafen in unsicheren Zeiten, oder?
Ja, absolut. Trotzdem, und das sollte Anlegern klar sein, was das Gold gerade macht im Vergleich zu Aktien, das ist äußerst ungewöhnlich und das Szenario ist alleine deshalb schon irgendwie besorgniserregend. Zu Zeiten von so niedrigen Zinsen gibt es natürlich nur sehr wenig Alternativen zu Aktien, also Edelmetalle haben eben von der lockeren Geldpolitik profitiert, da sie eben nicht nur als Absicherung gegen Unsicherheit gelten, sondern auch als Schutz gegen die Welle an gedrucktem Geld. Und die Notenbank ist eben allzeit bereit und das auch immer noch. Das hier ist Richard Clarida, der ist Vizechef der Notenbank und der hat gestern das hier auf CNN gesagt und das könnte eben dazu beigetragen haben zu dieser Preisentwicklung.
When it comes to the size of our balance sheet, we make those decisions. There's no limit to how much we can purchase. There's more that we can do and there's more that we will do if we have to do it.
Und insgesamt in der Corona-Wirtschaft, so nenne ich es mal, passieren, wir haben davor schon drüber geredet, in Bezug auf die Aktien, viele Dinge, die alte Zusammenhänge aus den Angeln heben.
Und was, Michael, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Ja, natürlich wird in der Hauptstadt auch über den historischen Beschluss bei der CDU diskutiert. Und deswegen frage ich doch mal meinen Kollegen Gordon Ripinski, was heißt das denn eigentlich für die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz?
Ja, fangen wir mal mit dem einfachsten Fall an. Norbert Röttgen, der hat uns besucht auf der Pioneer One und der ist für den Kompromiss. Dann wird's spannend bei Armin Laschet und bei Friedrich Merz. Und bei Armin Laschet sieht's so aus, der wird sich dem nicht widersetzen können, auch wenn er jetzt im Moment im Urlaub ist und sich möglichst lange natürlich dazu nicht äußern will. Aber am allerspannendsten ist es bei Friedrich Merz, der natürlich für eine andere Kultur in der CDU steht und der eventuell sich genau dieses Thema greifen kann, um auch eine Chance für sich daraus zu machen und zu sagen, ich trete an für die alte CDU, die wir hier gerne wiederhaben wollen. Ich trete an für einen neuen Ansatz und bin vielleicht gegen die Quote oder für eine abgeschwächte Lösung.
Interessant, wir werden das beobachten und im Hauptstadt-Newsletter von The Pioneer steht der Rest dieser Analyse. Vielen Dank, Gordon.
Was hat dich wirklich überrascht?
Da sind wir dabei.
Dass ausgerechnet der Träger des Ordens wieder den tierischen Ernst, Armin Laschet, ordentlich Gegenwind von Karnevalisten bekommt. Der Aachener NRW-Regierungschef gilt ja eigentlich als Freund des Brauchtums. Doch jetzt wurde er zu den Corona-Auswirkungen auf die nahende Session befragt. Am 11.11. geht es bekanntlich mit dem närrischen Treiben los. Und Laschet? Tja, der hatte keine gute Botschaft dabei.
Karneval, Infektionsübertragungszeit, Alkohol, Enge, das passt nicht in diese Zeit.
Darauf ging dem Präsidenten des Bundesdeutscher Karneval die Narrenkappe hoch. Diese Äußerung sei doch ein Schlag ins Gesicht für alle Freundinnen und Freunde des Brauchtums. Überhaupt kontraproduktiv und eine Diskriminierung. Wie sagte Karl Valentin, zum Spaß ist der Fasching nicht da. Und der Mann, der CDU-Vorsitzender und eben vielleicht Kanzler werden will, kann doch derzeit eigentlich gar keine Unterstützergruppe vor den Kopf stoßen. Es sind ja gar nicht mehr so viele.
Und euch bitte ich, Frau und Mann, nehmt mich jetzt als Ritter an. Allah!
Was geht eigentlich gar nicht?
Dass in Dresden ein Stadtbezirksbeirat beschlossen hat, das Internet abzuschalten. Der Antrag wurde von der Satirepartei Die Partei eingebracht, die im Bezirksparlament einen Sitz hat und das wurde dann von Grünen, Linkspartei und der AfD überparteilich durchgewunken. Hintergrund ist die Diskussion darüber, wie man den Einzelhandel in der Neustadt in Corona-Zeiten ankurbeln könnte. 2 verkaufsoffene Sonntage war offenbar zu wenig. Die Menschen müssen ja auch dazu gebracht werden, in die Läden zu gehen. Und das gelänge doch am besten, wenn man zu Hause das Internet abschalten würde. So die Vertreterin der Partei. Es gibt allerdings noch ein kleines Problem. In Dresden hat noch keiner den Schalter gefunden. Wenn er dann allerdings gefunden wird, dann sollte die Dresdner Neustadt auf jeden Fall das Beste daraus machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ihr Michael Bröker. Just dance.